Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es ist Advent und das beeinflusste auch die Feuilletons. Die Wochenzeitung Der Freitag erläuterte in ihrem Wochenlexikon unter dem Lemma Z wie Zimtstange, wie man sich den Glühwein am leckersten selbst braut. Nämlich so. Basis bildet eine Flasche guter Riesling. Davon nimmt man 100 Milliliter ab und kocht diese mit 100 Gramm Zucker, Lorbeer einer Zimtstange und einer halben Vanilleschote zu Sirup ein. Das wird vorsichtig mit dem Restwein, einer Orangenzeste, einem Sternanis, vier Nelken und Ingwer erhitzt. Sehr appetitlich, das Glühweinrezept im Freitag. Unterdessen titelte die Tageszeitung Die Welt, kein Rotwein ist keine Lösung. Marie-Louise Goldmann befand, dass die totale Abstinenz, zu der viele Mediziner raten, auch negative Folgen habe und argumentierte wie folgt. Einsamkeit, so steht es im Abschlussbericht der Enquete-Kommission des Landtags NRW, kann genauso schädlich sein wie 15 Zigaretten am Tag. Einsamkeit erhöht das Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkt und Alzheimer-Demenz und reduziert die Lebenserwartung. Dass Jugendliche heute öfter alleine zu Hause bleiben, statt sich wie früher in der Dorfdisco mit ihren Freunden abzuschießen, wirkt sich also nicht unbedingt nur vorteilhaft auf ihre Gesundheit aus. Dort, wo einst das Feierabendbier oder der Zigarettenpausen-Smalltalk für ein unangestrengtes Beisammensein sorgten, klafft nun eine Lücke. Wer jetzt einwendet, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben könne, der vergisst, dass Nichttrinker auf Partys oft als heimliche Nutznießer der Trinker die Vorzüge der gelösten Stimmung genießen, ohne jedoch ihren Teil dazu beizutragen. Starker Tobak für Nichttrinker, serviert von der Weltautorin Marie-Louise Goldmann. Passend oder unpassend dazu der Film The Outrun von Systemsprenger-Regisseurin Nora Finkscheid. In Outrun spielt Saoirse Ronan eine Alkoholikerin auf Entzug, allerdings nicht in irgendeiner Klinik, sondern auf den schottischen Orkney-Inseln im stürmischen Atlantik. In der Süddeutschen Zeitung konstatierte Philipp Bovermann, die Natur wird Mensch, sie wird zu einer Verlängerung des Leibes. Mein Körper ist ein Kontinent, sagt Ronan aus dem Off. Die Landzungen der Inseln ragen aus dem Meer wie meine Gliedmaßen in der Badewanne. Meine Sommersprossen sind berühmte Wahrzeichen und meine Tränen sind Flüsse. Und wenn ich einen Orgasmus habe, gibt es ein Erdbeben. Die Suchtanfälle sind auf dieser Off-Erzählebene unterirdische Erschütterungen, ausgelöst von den Überresten einer gewaltigen Schlange, deren Leib einst die Erde umschlang. Hinter der romantischen Beseelung der Welt lauert stets die Esoterik. Da wir das Glühweinrezept im Freitag angepriesen haben, möchten wir auch die Warnung zitieren, die Nora Finkscheid in einem SZ-Interview äußerte. Alkoholismus ist eine physische Selbstzerstörung, im Grunde Suizid auf Raten. Man zerstört die Organe, das Gehirn, die Nerven. Nun zu Erfreulichem. Die Wochenzeitung Die Zeit widmete drei Feuilletonseiten der Pariser Kathedrale Notre-Dame, die an diesem Samstag, 5 Jahre nach dem großen Brand, wiedereröffnet wurde. Hanno Rauterberg lüftete das Geheimnis der Kathedrale, das tatsächlich nie eines war. Hier in den Kathedralen ist das Göttliche nicht abstrakt, keine Formel, kein Bild auf der Wand, vielmehr wird es zur sinnlichen Erfahrung, so Rauterberg. In diesen Bauten verbindet sich alles mit allem und also auch mit jenen Menschen, die sich in ihr bewegen. Sie werden hineingenommen, dürfen sich erhoben, erleichtert fühlen. Ihr seid nun nicht Gäste und Fremdlinge, hatte einst Abt-Sujet von Saint-Denis versprochen, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Die Kathedrale als Wohngemeinschaft mit dem Hören, das war die Verheißung und ist eine Verlockung bis heute. Tüchtig angefasst, der Zeitautor Hanno Rauterberg. Der Spiegel berichtet über das Wunder von Paris und grübelt, waren die Flammen das Beste, was dem französischen Nationaldenkmal passieren konnte? Ohne das Feuer, so Anno Frank, Ulrike Knöfel und Britta Sandberg, hätte Notre-Dame nur weiterhin Jahr für Jahr rund 13 Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt angelockt, wäre eine fest verschraubte Truhe im Mobiliar der Stadt geblieben, ein abzuhakender Punkt auf der touristischen To-Do-Liste. Dank des Feuers aber stand uns die Möglichkeit ihres Verlustes vor Augen, zitiert der Spiegel den Kunsthistoriker Thomas W. Gätkens und erwähnt die bestürzte, betroffene Trauer der Augenzeugen, ganz so, als läge etwas Lebendiges im Sterben. Der Tagesspiegel wiederum erwähnte, was der französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit Blick auf die Wiedereröffnung posaunt hatte. Es wird ein Hoffnungsschock. Eher Hoffnungslos beschreiben die Kulturschaffenden nicht nur, aber vor allem in Berlin ihre Aussichten angesichts waltender Sparzwänge, auch wenn die größeren Institutionen wohl doch nicht ganz so hart rangenommen werden. Darum fragt die Welt am Sonntag, muss die Kultur bluten? Und Andreas Rosenfelder findet, ja. Dass die Szene schockiert von den drohenden Schließungen ganzer Häuser spricht, als stünde damit das schlechte Undenkbare im Raum, zeugt von mangelndem Realitätssinn. Denn Selbstverständliches steht zurzeit überall in Frage. Jenes Milieu, das sich seit Schiller als der denkende, bessere Teil des Volkes betrachtet, hat keinen Rechtsanspruch darauf, dass der Rest der Gesellschaft die Kanäle bezahlt, durch die es so gern sein Licht der Weisheit strömen lässt. Jakob Heiners Kontra, seine Parteinahme für die Kultur, stand in der Welt unter der signifikanten, von Schiller erkennbar uninspirierten Überschrift »Kultur ist Ökonomie-Dummchen«. Bleibt uns noch zu erwähnen, dass wir für die vielen Donald Trump betreffenden Artikel keine Zeit mehr haben, wohl aber für Botho Strauß 80. Geburtstag. Die FAZ feierte Strauß als Kenner all unserer Verwechslungen. In der Welt bedauerte Magnus Klaue, dass er Strauß einst als Uta Danella der kulturellen Oberschicht verunglimpft hatte, und der Tagesspiegel sah in dem Jubilar einen hervorragenden Restlichtverstärker. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Sonntag.